Deezer Originals.
Guten Abend, verehrte Zuschauer.
Die 1 Million.
I'm pregnant.
Möchtest du diese Hose haben?
Winter is coming.
Das kleine Fernsehballett.
Say my name.
Mit Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier.
Eine tolle Stimmung hier, das freut mich.
Der Konstantin findet mich heute richtig witzig, der schöne Konstantin. Das wird gut sein für unseren Podcast, Stefan. Ja. Ich wollte noch was sagen, und zwar, die heutige Sendung wird Ihnen präsentiert vom Geräuschepullover.
Hat das schon angefangen jetzt?
Ja, weil der Sponsor lief doch schon, und ich habe schon gesagt, dass der Konstantin mich lustig findet, alles Sachen, die für mich relevant sind im Podcast.
Müssen wir denn reden, Sarah?
Ach so, stimmt. Ich glaube, wir müssen reden.
Ja.
Oder der Geräuschepullover. Ist das nicht toll, mein Geräuschepullover?
Ja.
Der Zuschauer ist ja keiner, sondern ein Zuhörer. Der sieht nicht, dass ich einen tollen Pullover mit Pailletten anhab, der inhaltlich gut passt, der zu meinem Drag gut passt und schöne Geräusche macht, falls wir mal nicht wissen, was wir reden sollen.
Mich erinnerst du damit an Dieter Thomas Heck, den großen alten Mann des ZDF?
Der hatte den nie in Paillettenpullover
gesehen. Der hatte immer so Klimperarmbänder. Und das hat dann immer, wenn der gestikuliert hat, hat das so ein... Und ich weiß gar nicht, ob es dazu eine Geschichte gibt. Ich nehme an, dass ihn 700 Tontechniker deswegen gehasst haben, weil es halt immer dieses Geräusch gemacht hat. Und für ihn war das, ähnlich wie für dich, glaube ich, einfach ein Zeichen von...
Beauty und Drag. Dieter Thomas Heck, die alte Drag, Dieter Thomas Drag Queen.
Ich wollte jetzt sowas sagen, wie sich in den Vordergrund klimpern.
Ach so. Immer muss ich mich in den Vordergrund klimpern.
Man könnte auch denken, wir haben so eine kleine Schlange, so eine Rattelschlange. Man sagt gar nicht Rattelschlange.
Doch, das ist eine ganz kleine Rattelschlange.
Klapperschlange, sagt man so.
Ich muss auch aufhören, das Gesicht dazu zu machen. Ich mache, das sieht auch der Zuhörer nicht, aber ich mache immer so ein verkniffenes Gesicht, wenn ich Rattlesnake mache.
Kann ich
es
nochmal sehen? Oh ja.
Ein Glück, dass das nicht Fernsehen
wenn
ist.
Wenn Leute wüssten, wie hart das hier für mich ist.
Ja, aber für mich ist auch nicht immer
ich
leicht.
Ich habe immer noch nicht das Gefühl, dass wir angefangen haben.
Wir haben angefangen. Ich hatte das Gefühl, dass wir im letzten Podcast fast zu professionell, das wollte ich eigentlich behind the scenes sagen, fast zu professionell waren. Wir waren sehr schnell, wir waren sehr konzentriert, wir waren nach weniger als einer Stunde fertig, wir haben gar nicht Bullshit gelabert, aber ich dachte, das ist, wofür wir bezahlt werden. Deswegen hatte ich heute mal den Rattlesnake Pullover mitgebracht. Ich habe Angst, dass man es gar nicht richtig hört. Ich hoffe, dass der schöne Konstantin
ist das auch selber genäht?
Das ist nicht selber genäht. Das hat der H&M selber genäht. Ich fand das so beeindruckend, dass ich überlegt habe, ob ich das selber nähe. Man müsste sich einfach nur so Pailletten kaufen. Ich wollte eigentlich noch eine Frage stellen, nämlich die Armbänder von Dieter Thomas Drag, was waren das denn?
Metallenes Zeugs irgendwie.
So Gypsy, nichts, kleine, zarte.
Nee, schon so Butsche, ich männliche. Bin heterosexueller, öffentlich-rechtlicher Fernsehmoderator.
Mit Armbändern, da.
Ja, das war vielleicht
jetzt will ich das googeln. Ich habe überhaupt gar keinen, ich gucke mir das nachher an.
Ich bin mir nicht sicher, ob man das googeln kann, aber ich würde mal mithelfen, zur Not.
Ja, du bist ja mein Wikipedia.
Aber wenn du dir so Sachen anguckst und denkst, du könntest das vielleicht auch selber, heißt das, dass ich dann jetzt 3 Tage lang nichts mehr von dir höre und dann, wenn du wiederkommst, ist überall sind dann jetzt so
Sprichst
Dinger
du von
dran.
Meinem berühmten Nähtunnel?
Ja.
Niemand weiß von unserem Nähtunnel.
Und dann kommt unserem.
Also mein Nähtunnel bedeutet...
Du gehst schön allein in deinen Nähtunnel.
Ja, und dann wird von mir nie wieder gehört. Ich habe ja vor einem Jahr angefangen, hysterisch zu nähen und melde mich dann stundenlang nicht auf SMS von Stefan zurück, und irgendwann hat Stefan begriffen, dass es bedeutet, ich bin im Nähtunnel. Hm. War ich die letzten 2 Tage wieder. Vielleicht werde ich ein bisschen mich in den Pailletten-Nähtunnel begeben. Ich versuche mich hier gerade nur auch ein bisschen mit Quatsch aufzumuntern, weil du mich gezwungen hast, was zu gucken, was mich so schlecht gelaunt gemacht hat, dass ich, das ist mir, und ich bin sehr professionell, wie du weißt. Hast du ein Hüsterchen?
Ja.
Dass ich aus Bockigkeit nach einer halben Folge aufgehört habe zu gucken, weil mir das so keinen Spaß gemacht hat. Deswegen werden wir zum ersten Thema, werde ich nicht sprechen, nur Stefan.
Yes.
wobei ich kann noch nicht mal erklären, worum es geht, weil ich schon das nicht kapiert habe.
Als Drohung auch ein bisschen merkwürdig.
Nee, ich weiß, dass das
ich sag jetzt
schön.
Gar nichts
ich
mehr.
Ich trinke mein Käffchen so lange. Also ich kann ja sagen, wie das hieß. Relic.
Oder wie ich es erst versehentlich genannt habe, Rettich.
Seitdem nennen wir es auch Rettich.
Der Gemüsethriller.
Das würde ich mir wünschen.
Ne, so ein Gemüsethriller mit Kohl als Opfer, als Mordopfer.
Als Opfer. Und aber weißt du, wer der Böse wäre? Aubergine.
Echt?
Ich hasse Aubergine.
Oh.
Aubergine ist im Grunde nur zugegebenermaßen eine schöne Farbe, aber eigentlich nur ein Schwamm, wie so ein Spülschwamm in einer schönen Farbe.
Ich dachte, du sagst Schwanz, weil es ja auch so was Phallisches hat.
Schwänze sind toll.
In welchem Zusammenhang haben wir über die Aubergine als Penis?
Als wir mit Jürgen von der Lippe noch ein Trinken waren nach der Nerdnacht und der Friedemann Karich dem Jürgen von der Lippe, ach, das war ein schöner Moment, beigebracht hat, was schmutzige Smileys sind, weil der Jürgen von der Lippe das nicht Emojis, wusste und wissen wollte. Und dann hat er ihm gezeigt, was Po und Muschi und Penis und so
bedeutet. Und das war die Aubergine, war der Penis, oder? Ja, habe ich richtig in Erinnerung?
Ich glaube, das gilt auch so unter den Sextern.
Das heißt, es wäre ein feministischer Gemüsethriller, wenn die Aubergine den Kohl umgebracht hat und dafür natürlich ins...
Bestraft wurde.
Ja.
Ja. Ist mir eigentlich egal. Hauptsache, die Aubergine wird bestraft.
Möchtest du denn...
Wer sind die Ermittler? Ein Lauch und ein Rettich, weil die müssen ein dünner und ein dicker, ein Kürbis und ein Lauch.
Ich weiß gar nicht, wie ein Rettich aussieht.
Ja, ich auch nicht, deswegen habe ich wieder verworfen. Ein Kürbis, das ist der gemütliche, freundliche Kommissar. Ja. Und
aber
ein Lauch.
Ein bisschen schlecht, na, freundlich, ein bisschen schlecht.
Nee, so wie du im Grunde. Und ein bisschen schlecht gelaunt. Und ein Lauch, das wäre der pfiffige, der Christian Ulm unter den Gemüsen.
So ein bisschen nerdig.
Genau. Also der Lauch und der Kürbis würden gucken und am Ende rausfinden, dass der Kohl, welcher Kohl?
Blumen, ist es nicht immer Blumenkohl?
Ja, Blumenkohl unten und drei kleine Rosenköhler, das waren die wie so Kinder, damit es emotionaler wird.
Ja, ja, stimmt, ja.
Ein großer Blumenkohl und seine drei kleinen Rosenköhler wurden ermordet von der Aubergine. Bada! Oh, ich wünschte, es gäbe mehr Krimis mit Gemüse. Nee, hören Sie nächste Woche, der Kuchenkrimi. So, jetzt geht's weiter mit Rettich.
Möchtest du denn kurz erzählen, was
Nein,
du verstanden
ich hab nicht
hast?
Verstanden, worum es geht.
Och, Sarah.
Naja, also der Rettich. Rettich ist rückwärts für Killer. Also wenn man Relic ist rückwärts für Killer, das ist schon mal der erste Fun-Fact. Und dann ist es im Grunde eine Kriminalgeschichte, die irgendwie von hinten erzählt wird. Aber selbst das habe ich nicht verstanden. Man sieht am Anfang quasi, ich weiß nicht, ob man das Ende von der ersten Folge sieht oder das Ende von dem ganzen Krimi, weil ich habe ja nur eine halbe Stunde geguckt. Und dann werden Sachen zurückgespult, also sie passieren nicht rückwärts, sondern sie werden zurückgespult und dann wieder vorgespult und ich weiß auch nicht. Und dann ist da ein mürrischer, vielleicht macht Sinn, ich sag so viel, wie ich weiß und dann machst du die vernünftigen Sachen. Dann ist da natürlich ein mürrischer, schlecht gelaunter Säuferlauch-Kommissar, noch nie gesehen und dann ist relativ schnell klar, finde ich schon ganz am Anfang, dass der mutmaßliche Täter es ziemlich sicher gar nicht war, was auch nicht besonders schlau erzählt wird, aber vielleicht ist das mit Absicht. Und dann, die eine Sache sage ich nachher noch, sonst führt das zu weit. Habe ich das richtig gesagt?
Naja, es ist also ein Thriller. Gesucht wird ein Serienkiller.
Müssen wir noch sagen, wo es läuft, aus professionellen Gründen?
Läuft bei uns auf Amazon, lief vor 2 Monaten, ist eine BBC-Serie, BBC also. One.
Ach stimmt, das war ja auch noch britisch. Weshalb ich es auf Deutsch gucken musste, was es schlimmer gemacht hat. Darüber muss ich gleich noch meckern. Erzähl erstmal.
Es gibt einen Serienkiller, der seinen Opfern das Gesicht verätzt mit Säure, sodass man die irgendwie nicht erkennt. Und das ist die Geschichte. Kommissar Polizei ermittelt und
der ist auch verätzt.
Ja, das ist, wolltest du sagen, was ein bisschen vielleicht auch seine schlechte Laune erklärt, weil er auch.
Ich weiß nicht, muss man gleich so schlechte Laune haben, nur weil das Gesicht weggeätzt ist. Sag mal, es kommt auf die inneren Werte an.
Und es wird rückwärts erzählt. Also wir sehen immer eine Szene oder auch mehrere und dann geht's, es wird auch eingeblendet 3 Stunden vorher und dann sehen wir die Szene davor. Und dann sehen wir, das geht die ganze Weile rückwärts. Mhm. Und die zweite Episode spielt komplett vor der ersten Episode. Das heißt, wir gehen immer weiter zurück.
Was ein Glück, dass ich das nicht auch noch gesehen habe. Ich war schon mit dem einfachen Vorwärts-Rückwärts überfordert.
Ist doch einfaches Rückwärts. Gar nicht, nein, gar aber nichts Kompliziertes.
Ja, aber es ist ja nicht, wenn es einfach nur rückwärts laufen würde, auch der Ton. Das
so, und also die Idee dahinter, wie die das gemeint haben, ist, erzähl jetzt erstmal, wie es funktioniert, bevor ich sage, wie ich es finde.
Sehr gerne.
Die Idee dahinter ist, dass die Schöpfer, das sind die Namen, habe ich mir aufgeschrieben, Harry Williams und Jack Williams, die haben The Missing auch geschrieben. Das ist eine sehr erfolgreiche, glaube ich, schon 2 Episoden gab es in Großbritannien, auch ein Thriller. Und die sagen, dass das Entscheidende bei der Tat ist das Motiv. Und das Motiv liegt in der Vergangenheit. Das heißt, du musst irgendwie in die Vergangenheit gehen, um rauszufinden, was ist das Motiv von dem Ganzen.
Ja, klar.
Das führt in diesem Fall dazu, dass du also zuerst siehst, was passiert, und erst dann in der übernächsten oder so Szene siehst du, warum es passiert oder was dazu passiert geführt hat. Also es fängt ungefähr damit an, dass wir sehen, dass dieser vermeintliche, dieser Verdächtige erschossen wird, wie du schon sagst. Man hat sehr schnell den Verdacht, dass der es nicht ist. Das ist aber auch kein Problem.
Aber der wollte doch nur sein Handy zücken, der arme Mann.
Ja, und dann wird halt rückwärts erzählt und nach ahnen wir, wie es dazu kommen konnte, dass dieser Mann verdächtig war. Und irgendwie gehen wir mal noch weiter zurück und sehen, was vorher passiert ist. Und am Ende dieser ersten Folge, also chronologisch gesehen ist es das erste, sehen wir, warum es dieser Mann nicht gewesen sein kann. Wir sehen, warum der Mann verdächtig war.
Ja.
Das Ganze ist, also dieser Trick, dass wir erst sehen, was passiert und später eigentlich Sinn daraus machen können, passiert in diesem großen, dieser große Kriminalfall, der so rückwärts erzählt wird, passiert aber auch im Kleinen. Also wir sehen auch so Szenen, der Kommissar hat sein Liebesverhältnis mit einer Kollegin und wir sehen zum Beispiel als erstes, wie er ihren Schlüssel gibt. Wir wissen aber noch gar nicht, wessen Schlüssel es ist und ich habe zum Beispiel als erstes gedacht, dass er den Schlüssel zu seiner Wohnung gibt, weil die jetzt irgendwie so offiziell zusammen sind.
Ja.
Später erfahren wir, welcher Schlüssel es wirklich ist.
Was
und noch
war das
für
ein Schlüssel? Ich wünsche, du könntest mir die ganze Staffel erzählen, so ist es viel schöner für mich.
Und noch später erfahren wir, warum er ihr diesen Schlüssel gibt. Und das heißt, wir müssen das alles so im Nachhinein...
Ich versuche, ein Spannungsgeräusch dazu zu machen. Du erzählst es viel besser als die Serie.
Ich glaube, du hast das, weil man...
Denken muss.
Du musst die ganze Zeit aufpassen. Du musst erstens aufpassen, weil viele Sachen wirklich auch nicht ausgewalzt werden. Mhm. Und man muss halt die ganze Zeit irgendwie aufpassen und mitdenken und Dinge, die man sich so zusammengereimt hat, neu zusammenbauen. Ja. Ich fange mal kurz, du willst gar nicht,
ich habe auch was dazu zu sagen.
Ich sag mal erstmal kurz, wie ich es fand, bevor ich da vielleicht noch ein bisschen ins Detail gehen kann, wenn du eh nichts dazu sagst.
Darf ich aber immer zwischendurch die Geräusche machen, wenn ich das Gefühl habe, dass sie Sinn machen? Du siehst es ja, wenn ich den Arm dramatisch hebe.
Heißt okay.
Dann siehst du schon gleich, rasselt die.
Und dann mache ich eine Pause oder legst du es dann runter?
Nee, ist nicht laut genug für drunterlegen. Dann machst du eine Pause. Ich versuche spannende Momente zu finden, in denen das Sinn macht.
Habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ich
Das war nur ein Test, Entschuldigung.
Ich fand das am Anfang total angeberhaft. Nicht nur dieses Rückwärtserzählen, sondern überhaupt, das kam alles so bedeutungsschwanger daher. Und die erste halbe Stunde habe ich gedacht so, oh, hört doch mal auf, so anzugeben. Und es war siehst du? Und irgendwann hat's mich ein bisschen gepackt, weil ich es wirklich faszinierend fand, da mitzudenken. Du bist im Grunde selber der Detektiv, aber reimst dir die Sachen anders zusammen. Also nicht so, oh, werden sie den richtigen finden. Naja, wobei, doch, diesen Plot hat's trotzdem, weil du wirst irgendwann am Ende erst rausfinden, wer es wirklich war. Und irgendwie dieses Mitdenken und selber aufpassen und Sachen nicht erklärt kriegen. Irgendwann hat's mich gekriegt. Ich habe zwei Folgen geguckt. Ich kann mir vorstellen, dass ich mir alle sechs angucke, weil es dann doch irgendwie, es bleibt ein bisschen angeberhaft, es bleibt ein bisschen gewollt, oder auch sehr gewollt. Es hat dann aber wirklich so eine Thriller-Spannung hat es für mich dann trotzdem entwickelt, zu sagen so, ich will jetzt wissen, wie das alles zusammengeht.
Ja. Ich war wirklich Bock. Ich bin natürlich selber schuld. Ich hätte vielleicht auch länger dranbleiben müssen, aber wenigstens sagst du ja auch, dass die erste halbe Stunde irgendwie erstmal nervt und ich habe dann einfach aufgegeben. Ich hätte natürlich vielleicht...
Es nervt auch weiterhin, ehrlich gesagt.
Also, mir ist das wirklich zu anstrengend. So traurig das klingt, ist wirklich der Denkenteil. Ich bin auch wirklich manchmal nicht mitgekommen. Ich hatte fast so ein Mathe-Problem. Am Anfang steht dann so 10 Stunden vorher. In der Mitte steht dann irgendwann oder Tage und dann ist so 5 Tage und dann musste ich erstmal rechnen. Bedeutet, ist das jetzt, dass es früher
nee,
als...
Es geht nur zurück.
Ja, aber bis man das weiß, sind schon wieder 3 Leute erschossen worden. Und wer war jetzt der nochmal? Und dann werde ich so auf so eine schlecht gelaunte Art wirklich bockig und denke so, nein, so geht ihr nicht mit meinem Fernsehverhalten um. Ich hatte auch das Gefühl, dass das grundsätzlich nicht schlecht ist. Und es fetzt natürlich auch, wenn jemand was Kompliziertes und zum Denken macht fürs Fernsehen. Aber für Leute, die inzwischen komplett kaputt gebinged sind von Netflix, von Leuten wie ich, arme Würste, die sich nicht mehr konzentrieren können, ist das überfordernd. Ich habe das dann mal gegoogelt, wie andere Leute das so finden, ob ich die einzig Dumme bin und habe dann, das mache ich ja nie, aber was mitgebracht, was der BR Online geschrieben hat, weil die haben es so, nee, das ist auch nicht schlimm, aber die haben es auf den Punkt gebracht und zwar schreiben die in so einer Besprechung, wenn man eine Folge 3-mal anschauen muss, am besten mit Stift und Zettel, um wirklich alles zu verstehen, dann macht die Serie irgendwas falsch. Und das ist bei Relic leider der Fall. Wäre die Serie besser, würde sich die Mühe vielleicht lohnen. Das kann ich nicht einschätzen, weil vermutlich ist sie gut. Aber ganz ehrlich, dafür warten viel zu viele gute andere Serien auf der Watchlist. Und bei mir war es auch so. Ich dachte, klar, könnte ich die jetzt noch zu Ende gucken. Immerhin werde ich dafür bezahlt. Oder ich gucke nochmal eine alte Folge Friends. Und dann bin ich einfach eingeknickt. Das war auch nicht so schlau, aber mir war es zu kompliziert. Das spricht eigentlich gar nicht für mich, sondern für die Serie. Aber
ich möchte da gar nicht widersprechen.
Aber hast du nie den Überblick verloren? Weil das nervt mich, wenn ich nicht mehr verstehe, wann was stattfindet.
Es ging, weil ich vielmehr das Gefühl hatte, okay, das ist jetzt ein Puzzle, da muss ich jetzt selber irgendwie mitarbeiten. Es werden aber, ich glaube, ich habe Sachen kapiert. Also fängt die allererste Szene ist, dass dass dieser Polizist, von dem wir am Anfang auch noch nicht, also in der allerersten Szene wissen wir auch noch nicht, dass es der Polizist ist. Das kann auch der Verbrecher sein, den wir da sehen.
Oder einfach nur ein Opfer, weil er ja so gar kein Gesicht mehr hat.
Ja, und der wühlt in dem Grab und holt da so eine Pillendose und da ist so ein Memory Stick drin.
Was? Habe ich vielleicht schon wieder eine ganz andere Serie gesehen?
Das ist die allererste Szene, dass der Typ ist an der Tankstelle, besäuft sich, spielt dann nochmal seine Audioaufzeichnung ab und fährt dann zum Grab von der Frau und wühlt das da auf und holt da seine gelbe Pillendose raus. Ich finde übrigens, dass gelbe Pillendosen auch sowas ähnliches sind wie diese Asia-Boxen, die man irgendwie aus ausländischen Serien kennt.
Und warum gibt's die Sinn bei uns machen, nicht? So wie Asia-Boxen. Du würdest die Verpackung sparen wegen den Blistern. Ja. Man hätte die immer dabei, man könnte schöne Geräusche machen.
So, und wir sehen die ganze Zeit, diesen Typen, der erschossen wird, mit dieser Dose.
Ja.
Häufiger. Und ganz am Ende.
Ach, jetzt weiß ich, ich bin wieder drin, ich bin wieder dabei.
Und ganz am Ende der ersten Folge sehen wir, wann er diesen Stick, der da drin ist, und was da drauf und da reingemacht hat. Und wir wissen auch, warum das eine Bedeutung hat.
Ich kann es gar nicht erwarten, das rauszufinden. Entschuldigung.
Ich fand, hat mich das dann doch gepackt. Was mich genervt hat, es gibt so kleine Handlungsstränge, die einfach nur mit diesem Effekt spielen. Es gibt diesen einen, also du siehst das erste Mal so zwei Polizisten auf diesem Revier, die irgendwie total völlig unerklärlich aufeinander losgehen. Du weißt nicht, warum, die prügeln sich da.
Ja.
So, übernächste Szene irgendwann, die also vorher spielt, siehst du, wie der eine Polizist über den anderen so ganz blöde Sprüche macht, so, ah, hier haben wir so eine Damenunterhose, die könnte doch ihm hier irgendwie passen oder sowas, und der total abfällig darauf reagiert. Ja. Jetzt spoilere ich das mal eben, weil das ist wirklich nur eine winzige Kleinigkeit. Dritte Szene, die wir mit den beiden sehen, die also chronologisch als erstes passiert, die beiden stehen in der Schlange irgendwo im Café oder in der Kantine oder sowas, und die beiden, und der eine fragt den anderen, wie war's denn gestern Abend für dich auch so toll, hattest du auch so viel Spaß? Und es kommt raus, die beiden sind ein schwules Paar, und der eine mag aber auf gar keinen Fall, dass das rauskommt und will nicht öffentlich dazu stehen. Das heißt, du denkst am Anfang, interpretierst du halt diese Szene komplett falsch, wie die beiden aufeinander losgehen. Und die Auflösung, die Pointe, aha, die gehen deswegen aufeinander los, weil sie eigentlich sauer sind, weil sie ein schwules Paar sind, der eine steht nicht dazu. Und das ist so ein bisschen blöder, alberner, billiger Gag. Und das passiert in der zweiten Folge mit einem anderen, aber ähnlichen Handlungsstrang auch nochmal.
Ich glaube, die haben dann das Bedürfnis, das Ding, das ist ja immerhin das Hauptkonzept, noch häufiger, also wenn sie es in der richtigen Story häufiger machen würden, würde vermutlich gar keiner mehr zugucken, weil es keiner kapiert. Also benutzen sie das Element auch noch bei kleinen Nebengeschichten.
Ja, vielleicht. Aber das sind natürlich Geschichten, die, wenn du sie vorwärts erzählen würdest, total banal wären. Diesen Verdacht, die Sorge gibt es natürlich bei dem großen Kriminalfall auch, dass wenn man ihn vorwärts erzählt, das ist eine völlig unaufregende Geschichte, ist nur durch diesen Kniff.
Na gut, aber ich finde, das darf man auch, schöne Stilmittel machen, selbst wenn die Geschichte mit Medium ist.
Ja.
Vielleicht ist es auch, wenn die Geschichte komplizierter wäre, wäre sie vielleicht rückwärts nicht mehr zu erzählen.
Aber wer weiß, wie kompliziert die noch wird. Ich habe auch nur zwei
Folgen gesehen. Ich werde es nie rausfinden.
Es ist schon ganz schön. Aber die zweite fand ich dann durchgehend gut. Ich glaube wirklich, ich werde es weitergucken. Für Leute, die gerne puzzeln, kann ich das sehr empfehlen.
Rückwärts puzzeln. Das ist mein Problem. Ich puzzle gerne. Ich finde es auch gut, in so Thrillern zu gucken. Ist nicht toll, rückwärts
zu puzzeln? Du hast so ein fertiges Puzzleteil
daneben. Und das auseinandernehmen, das ist doch kaum unmöglich.
Ich muss noch eins sagen. Ich muss nur kurz sagen, dass Memento einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist. Memento ist dieser Film über einen Typen, der nur noch ein Kurzzeitgedächtnis hat und sich nichts merken kann. Und deswegen wird das aber szenenweise, viel strenger szenenweise rückwärts erzählt, der Film, so dass wir in der gleichen Situation sind wie dieser Typ. Wir wissen auch nie, was vorher geschah, weil der Typ das auch nicht wusste. Da hat diese Dramaturgie noch viel mehr Sinn. Und es ist ein fantastischer Film. Und der hat genau diesen Effekt, was diese Frau vom BR oder so da schreibt. Memento habe ich mir bestimmt inzwischen 6, 7, 8 Mal angeguckt.
Um so einzelne Sachen zu sehen und weiter zu puzzeln. Vorzupuzzeln.
Ja, und du entdeckst so. Ich hab ihn das erste Mal gesehen, habe gedacht, ey, geiler Film, aber ich habe das kapiert. Und wir saßen irgendwie, ich war mit einem Freund da, wir saßen hinterher in der Kneipe nebenan und am Nebentisch saßen Leute, die auch im Kino waren. Und die redeten darüber und wir stellten plötzlich fest, fuck, die haben irgendwelche Dinge gesehen und kapiert, die wir überhaupt nicht mitgekriegt haben. Ist also auch, wie auch immer, Memento angucken, fantastischer Groß, vielleicht einer der besten Filme aller Zeiten. Ist ja wurscht. Ach so.
Oder davon war ich ähnlich überfordert. Egal. Ich möchte am Ende noch einmal meckern, weil das war da tatsächlich einfach falsch. Das Ding ist ja auf Englisch, also britisches Englisch, und das finde ich einen Ticken komplizierter als amerikanisches Englisch. Plus, das war ja eh so unfassbar kompliziert, dass ich relativ schnell angefangen habe, das auf Deutsch zu gucken und nicht auf Englisch. Und das ist richtig kacke übersetzt. Und da, also falsch übersetzt. Und da denke ich, heutzutage bei sowas Hochpreisigen kann man das nicht machen. Es gab einen Moment, wo so ein Psychiater von seiner Assistentin unterbrochen wird in einer Sitzung, gestört wird quasi. Und sie zeigt ihm dann irgendwas und er fand das irgendwie nicht wichtig, was sie ihm gezeigt hat, und sagt danach auf Englisch, don't disturb me again, also unterbrechen Sie mich nicht nochmal. Und es wird aber auf Deutsch übersetzt mit, stören Sie mich nie wieder. Was einfach falsch ist, ein Unterschied. Nie wieder heißt, sie darf da nie wieder reinkommen, und man hätte auch einfach auf Deutsch sagen können, stören Sie mich nicht nochmal. Das ist falsch. Das ist wirklich, nie wieder heißt nie wieder.
Ja.
Und er wollte aber sagen, dass sie nicht nochmal reinkommen soll und stören soll. Stefan, doch.
Du hast das gar nicht weitergesehen. Du weißt gar nicht, wie schlimm das war, dass sie gestört hat. Ich weiß.
Als wenn dann noch, oh, mir ist ganz warm. Ich muss kurz den Raschelpullover ausziehen. Mir ist zu, Entschuldigung.
Oh, was? Hast du denn was an darunter?
Ja, das ist nicht so schön, aber das ist dir ja eh egal. Du achtest nie auf mein Aussehen. Ich muss kurz mal meinen Kopfhörer ab. Kannst du schon mal zum nächsten... Oh, mich killert auch noch die Nase.
Was ist denn heute mit dir?
Kannst du zum nächsten Thema schon mal führen?
Was ist denn unser nächstes Thema?
You choose. Entweder RuPaul oder wir heben uns RuPaul für ganz zum Ende auf.
Dann heben wir uns RuPaul auf und machen schnell Familie Braun.
Ja, dann kannst du schon mal anfangen, während... Oh, ist mir warm. Guck mal, ich habe jetzt schon hier so Flecken reingeschwitzt. Siehst du das?
Da unten hast du Schwitzflecken?
Na, wo das T-Shirt im Rock steckt. Siehst du das nicht? Ich habe richtig...
Doch, doch, ich bin noch verblüfft, dass du da schwitzt.
Ja, das ist der Unter... Ich habe ja Unterbrustschweiß und...
Aber
das ist Unterbauchschweiß.
Okay.
Ah, so, Kopfhörer ist wieder drauf, Mutti ist am Start, hau rein, Familie Braun. Oder hau ich rein? Nee, wer haut rein?
Der Konstantin meinte vorher, dass du vielleicht ein bisschen zu weit vom Mikro wechselst. In Wahrheit ist das einfach deine Distanziertheit zu mir und zur Welt, die daraus spricht.
Nein,
ne?
I love you from the bottom of my heart, from the unter bottom of my heart. Unter Herzschweiß. Aber ich kann immer noch rasseln, vielleicht sogar besser. Oh, ich liebe den Rasenpulver. ja, Familie Braun.
Familie Braun haben wir geguckt, weil es gerade mit dem internationalen Emmy ausgezeichnet wurde. Das lief schon vor 2 Jahren im ZDF und ist
echt?
Oder anderthalb oder so und ist jetzt mit dem internationalen Emmy ausgezeichnet
Yay!
Worden. Und deswegen hat das ZDF das nochmal nachts gezeigt. Das ist wieder in der Mediathek und ich dachte, warum sollen wir nicht darüber reden?
Nee, weil ist gut, dass wir darüber reden.
Edin.
Ach, Edin. I don't have a thing for Edin. Du hast ein bisschen a thing
du hast,
for
du hast,
Edin.
Du hast gar keinen thing for, der ist ja auch zu jung und alles, oder?
Nee, der ist einfach nicht so richtig, der berührt meinen Unterherzbottom nicht.
Edin Hasanovic, der ist so fantastisch. Ich finde den, ja, ich habe ein thing for ihn, aber ich finde den auch einen ganz tollen Schauspieler. Und ich fand den auch schon früher einen ganz tollen Schauspieler, als der definitiv noch...
Als er noch in kleinen Clubs geschauspielt hat.
Als er noch ein Kind war, muss man auch sagen. Weil der hat in der großartigen ZDF-Serie Kriminaldauerdienst, hat der so einen, ich weiß gar nicht, wie alt er da war, 10, 11...
Also wie alt ist der denn jetzt?
25 oder so. Frühpubertär, also Ausländerkind gespielt im Kriminaldauerdienst. Und das war eine kleine, aber ganz tolle Rolle in der fantastischen Serie Kriminaldauerdienst.
Aber da darf man noch nicht Ach Edin sagen mit der schmachtenden Stimme.
Nee, so drum, sag ich ja.
Ab 18 sagen wir Ach Edin.
Nein, aber da war der schon ein guter Schauspieler, darauf wollte ich eigentlich hinaus.
Naja,
das ist an seiner Schauspieler... Was?
Dann komm mal zu Familie Braun jetzt, mein Freund.
Familie Braun ist so eine kleine Webserie, wobei Marie Meinberg, die da unter anderem hintersteckt, das hasst, wenn man das Webserie nennt. Also es sind so 8 Teile, wenige Minuten, die auch so einzeln irgendwie auf...
4 Minuten höchstens.
Oder 4 Minuten.
Eine, es war mal 5, sonst sind es immer zwischen 3 und 4 Minuten.
Also insgesamt 40 Minuten, man kann die sich auch am Stück angucken, ist die Geschichte von 2 Neonazis, die in einer WG leben und irgendwann steht, klingelt es an der Tür und es steht eine schwarze Frau davor und sagt, hier übrigens, deine Tochter, ich werde jetzt abgeschoben, haha, Ausländer raus und ich habe aber auch 6 Jahre jetzt auf sie aufgepasst und ja, jetzt hast du sie und ja, und das ist die Geschichte. Jetzt ist das kleine Mädchen da in der WG und die beiden gucken, wie sie es schaffen, weiterhin Nazis zu bleiben.
Vernünftige Nazis zu bleiben.
Mit dem kleinen halb schwarzen Mädchen dabei.
Ja. Als du mir das erzählt hast, dachte ich, ach klar, wenn sie gucken, das Lustige ist, ich habe keinerlei Gefühl Stefan mitgeteilt, wie ich das finde. Wir teilen und wir reden ja nie richtig darüber, wie wir die Sache finden, aber wir teilen uns immer ab und zu mal irgendein Geräusch dazu mit, ob wir es gut oder schlecht finden. Jetzt große Überraschung für dich, wie ich das finde. Ich dachte erst, wobei genau das ist es auch ein bisschen, ach so die klassische Kindergartenkopf, Arnold Schwarzenegger muss auf kleine, zarte Mädchen aufpassen und dann macht am Anfang alles falsch und am Ende Liebe. Das ist es tatsächlich, leider. Aber doch ein bisschen schon. Na nicht, doch.
Das war jetzt nur verwirrend von der Art, wie du es erzählt hast. Ich dachte erst, das ist das und das und dann war es das.
Ja, das war ein dramaturgischer Sprung. Alle so, das wird anders.
Als ob du es jetzt rückwärts erzählt hättest.
Ich mache hier krasse Momentorei. Momentorieserei.
Rettung.
Warte mal, Familie Braun zurück müsste machen.
Nein, Rentuck.
Nuab.
Rentuck.
Almaf. Nuab Almaf mache ich. Ja, Rentuck. Haras Rentuck habe ich als Kind schon. Kann ich auswendig, weil ich das als Kind schon gespielt habe.
Das ist traurig.
Manu.
Hast du mit dir selber gespielt?
Lass mich.
Spiel.
Ich hatte halt nicht viele Freunde. Wir hatten im Osten nichts, auch keine Freunde.
Durftet ihr denn rückwärts auch Namen?
Wir durften ganz viel nicht. Ich habe das heimlich in meinem Kinderzimmer gemacht. Immer wenn ich es aufgeschrieben habe, musste ich es danach verbrennen. Mhm. Aber wir hatten ja kein Feuer.
Ihr hattet kein Feuer. Wollte ich gerade sagen.
Schwierig. Ja, es ist das, also oder anders. Achtung, ich finde das überraschend gut.
Ach so, das ist jetzt wirklich überraschend.
Ja, siehst du, weil ich bin ja, wie du weißt, finde ich fast immer alles, was deutsch ist, doof. Dann fange ich an, mich zu schämen, weil ich denke, vielleicht bin ich einfach nur so ein deutsches Fernsehen-Faschist, was ja auch doof wäre. Und es ist auch nicht alles gut daran, finde ich. Aber ich dachte so, what? Vielleicht, also ich liebe die Kürze. Das passt mir schon mal sehr, dass es so kurz ist. Und ich glaube, es passt der Geschichte, steht der Geschichte auch gut, weil die einfach nicht so viel Zeit haben, dann Sachen schlimm überzuerzählen. Aber halt dich fest, ich fand es ist teilweise sehr vorhersehbar. Lass uns darüber reden, weil das, so wie du aussiehst, findest du es vielleicht auch. Aber es ist überraschend lustig. Und ich bin ja so ein Humor-Nazi, so sehr. Ich finde ja fast nichts lustig. Das ist wirklich anstrengend mit mir, wie du weißt. Und ich musste ein paar Mal echt lachen. Allein dieses, als die junge Frau, diese Kinderübergabe ist sehr knackig und auch wirklich gut gespielt. Die Frau steht hysterisch gut gelaunt, also nicht hysterisch, aber angenehm knackig vor der Tür und sagt, hier dein Kind, ich werde abgeschoben, wie du eben schon gesagt, du weißt schon, Ausländer raus, da musste ich lachen und zwar mit Geräusch.
Das ist deine Tochter. Lara, das ist der Wichser, der sich nicht mehr gemeldet hat nach dem echt schlechten Sex.
Genau. Und dann steht er da mit dem Kind und ich denke so, geil, keine Tränendrüse, kein, ich muss jetzt gehen, sondern eben dieser Witz auch über sich selber Ausländer raus. Es gibt ein paar Momente, zu denen kommen wir jetzt bestimmt auch noch, aber es gab zum Beispiel auch in der ersten Folge, musste ich wirklich lachen, das sind Thomas und Kai.
Genau.
Und der Edin spielt den Thomas und Vincent Krüger, über den ich gleich noch reden möchte, spielt den Kai. Vincent ist ein bisschen überzeugter Nazi als wir nennen die beiden ihren echten Namen, als Edin.
Ja.
Und schimpft dementsprechend mit dem Vater des Kindes und sagt, die hast du gefickt. Und dann sagt zu seiner Verteidigung der Edin, ja, die war damals heller. Das war auch ein Moment, wo ich lachen musste. Und dann versucht er später in der gleichen Folge am Telefon das Kind irgendwie als vermisst oder schon wieder vergessen, irgendwas zu melden und beschreibt die am Telefon und sagt dann, die ist ungefähr so groß und zeigt, wie groß die ist am Telefon. Das sind winzig kleine Geschichten, aber die liebe ich. Und ich habe einfach ein paar Mal laut gelacht. Ein paar Sachen kommen noch, da rumpeln wir uns vielleicht hin. Das ist das, was ich wirklich toll finde. Es ist ein paar Mal echt geil politisch unkorrekt. Leider, das ist mein Wermutstropfen, ist es sehr überzogen zwischendurch auch, was schade ist, weil es von alleine witzig ist. Das müsste nicht.
Sie müssten
rede ich schon
Haken,
zu viel, aber
Sie müssten kein Hakenkreuz auf der Klospülung haben.
Genau, oder zum Beispiel, was mir auch was, klar, lachen darüber alle, aber es muss gar nicht sein. Später wird dem Kind abends zum Einschlafen was vorgelesen und was wird vorgelesen. Das hätte ich vorher schon vorhersehen können, mein Kampf. Ja. Muss gar nicht. Man hätte ja wenigstens irgendwas von Goebbels machen können, wenn es so ein Buch sein muss. Und man hätte es auch gar nicht machen müssen, weil es gibt ganz viele tolle Momente, in denen man ein richtig cooler Nazi sein kann. Es braucht das nicht. Weißt du, und das passiert denen immer wieder. Ganz später gibt es so eine Collage, so eine Bildercollage von, was verändert sich jetzt im Haushalt, wenn ein Kind da ist. Und das erste Bild ist ein ganz schönes, nämlich in der ganz normalen Männerküche werden dann so Kinder-Cornflakes aufgestellt. Das fand ich schön. Und der nächste Schnitt ist dann aber kleine bunte Kinderschuhe neben Springerstiefeln. Und das ist so, bin der done that. Sag du mal, wie du, weil ich bin...
Ich mochte, dass du vorhin schon mal versucht hast, mein Gesicht zu interpretieren, wie ich es finde. Ich kann es einfach sagen.
Ja.
Ich, ich mochte das nicht so. Es hat tatsächlich ein paar witzige Momente und wirklich witzige Momente. Ich mag auch sehr irgendwann, ich weiß gar nicht, was ist denn da? Irgendwann müssen sie sich verkleiden, ist das Halloween oder Karneval oder sowas? Und sie wird so gerne als, also erst will sie als Hitler gehen, das ist ein bisschen plump.
Ja, aber das ist auch ein bisschen niedlich, weil sie dann mit so einem weißen Nivea-Creme-Bart reinkommt.
Das fand ich doof.
Ja, aber es war auch, ja.
Und dann redet Edin ihr das aus und sagt, sie soll doch als Marienkäfer gehen, sie hat aber kein Kostüm und dann wird dieses Marienkäfer-Kostüm aus ihrer Hakenkreuzfahne gebastelt.
Das fandst du witzig?
Das fand ich wiederum ganz nett.
Dass wir zusammen arbeiten dürfen, das habe ich mir aufgeschrieben, als das fand ich zu viel.
Okay. Ich fand das insgesamt, ich wusste nicht, was diese Geschichte will. Ich habe so ein bisschen, ich glaube, das Problem mit der Kürze ist, dass es dann halt auch gut sein muss. Das ist so ein bisschen so mein Problem mit Kurzgeschichten. Mhm. Kurzgeschichten sind ja fantastisch, wenn sie fantastisch sind. Wenn es jemand schafft, irgendwie auf 3 Seiten irgendeine Geschichte zu erzählen, die zwar ganz kurz irgendwas antippt, wo man aber trotzdem so, wow, irgendwas mitnimmt. Ich weiß nicht, was mir diese Geschichte erzählen wollte, weil die hat auch kein gutes Ende. Also gut im Sinne von schön, originell,
es
irgendwas.
Es gab nur dieses eine Ende. Ich hatte schon ab der Mitte richtig Angst vor dem Ende, weil ich wusste, also im Grunde, wenn man sich jetzt das noch nicht gesehen hat, nur unsere Geschichte hört, weiß man schon, wie das ungefähr enden wird und genauso endet. Aber es geht doch nicht anders. Wie sollte es denn anders gehen, außer dass sie das Kind töten und essen?
Was ja auch schön, das ist auch so ein schöner Moment irgendwie zwischendurch, wo der böse Nazi, sage ich jetzt mal, also sie überlegen sich dann, was sie jetzt
zu essen. Der Edin ist der gute Nazi, stimmt's?
Die Einfachheit halber ja. Und dann überlegt Edin, was sie denn zu essen kriegen soll. Der böse Nazi sagt, der will sie doch nicht etwa füttern. Und Edin so, soll sie verhungern? Zum Beispiel?
Ja.
Das ist, diese Momente sind irgendwie ganz schön. Das Problem ist aber, ich weiß nicht, was die Geschichte will. Es ist dafür nicht hysterisch lustig genug, um
das
jetzt für 40 Minuten
will die
zu tragen.
Erzählen.
Man glaubt den beiden ihr Nazi-Getour, finde ich, keine Sekunde. Es ist aber auch völlig, weil es die Wohnung ist derart absurd mit Hakenkreuz
drüber,
und Hitler.
Wasserkocher mit der Hakenkreuz drauf.
Also ich glaube denen nicht wirklich, dass sie ernsthafte, schlimme, böse Nazis sind. Es ist aber auch nicht klar, ob sie denn jetzt einfach so gerne Nazis wären oder das so spielen. Das wird am Anfang so ein bisschen angedeutet, weil sie filmen sich auch dabei.
Die haben ihren eigenen Nazi-YouTube-Kanal.
Ja.
Mit Nazi-Kartoffeldruck.
Ja. Sie filmen sich am Anfang dabei, wie sie so Molotow-Cocktails werfen auf ein Haus, was früher ein Flüchtlingsheim war und geben damit so an, hier waren früher Flüchtlinge drin, wodurch so die ganze Bedrohlichkeit halt komplett entschärft wird, weil wir sehen von Anfang an, dass die sich eigentlich nicht trauen, Nazis zu sein.
Aber das ist doch toll. Ich glaube, dass es darum geht. Das ist so ein bisschen, wir werden ja Teil einer Jugendbewegung.
Aber dadurch fehlt auch so komplett die Fallhöhe.
Die Bedrohlichkeit, ja, das stimmt.
Weil dadurch ist es dann wirklich so eine konstruierte Situation.
Weißt du, was ich mochte? In all dem Quatschi, dass es aber für jeden der beiden einen relativ emotionalen Moment gibt, die ich richtig gut leiden konnte, weil das die Albernheit, die mir viel Spaß gemacht hat, unterbrochen hat. In Folge irgendwas, 4 oder irgendwas, hat Edin einmal so einen Emo-Zusammenbruch, was so eine Mischung, glaube ich, aus Liebeskummer und vielleicht auch überfordert sein von Mist, jetzt habe ich ein schwarzes Kind, was ich anfange gut zu finden, jetzt kann ich gar nicht mehr ein cooler Nazi sein, so habe ich das interpretiert, mit aber schöner Musik unterlegt, also keine alberne, sondern tatsächlich kurz so ein...
Wo er alles kleinschlägt, oder welche Szene?
Ja, und draußen irgendwas. Und ich mochte, weil man so ein bisschen Gefühl kriegt, wahrscheinlich, Nazis sind auch nur Menschen, das gar nicht so sehr, aber das, ich glaube, dass für den auch das Weltbild bröckelt, dieses Nazi.
Aber
ich mochte, dass das Platz
Weltbild.
Ich mochte aber, dass es Platz hat und es hat mich sogar kurz ein ganz bisschen gekriegt und Vincent Krüger, der Kai, hat mehrere Folgen später auch nochmal so einen Moment, wo er weint und ich, vielleicht ist es auch billig, aber mir hat es gut gefallen, aber du hast total recht, es ist sehr schnell. Also kaum Fallhöhe und es wird auch sehr schnell, weil es wahrscheinlich nicht anders ginge, keine Ahnung, ich bin kein Autor, aber so moralinsauer, nennt man das so, dass es so schnell so ein Moralding hat, was zur Folge hat, dass ich Edin ganz schnell nicht mehr leiden konnte, weil Edin ganz schnell zum liebenden Vater wird und ich alleine fürs Entertainment irgendwann totaler Fan von Dauernazi Kai werde und das total lustig finde, wie er dem kleinen Mädchen das gerne als Hitler gehen will. Denn die ist ja am Anfang in der Küche mit dem alleine und Kai ist großer Fan davon, dass das Mädchen als Hitler gehen will und zeigt dir den alten Zigarettenhüllen-Zellophan-Trick, wenn man da so, haben wir als Kinder oft gemacht, da so durchspricht.
Zellophan hattet ihr?
Ja, keine Zigaretten, aber die Verpackung hatten wir.
Oh, geil.
Und irgendwann fange ich so an, pro der böse Nazi zu sein, was einen natürlich überrascht und man das würde denken, Mist, ich glaube, so war das nicht gedacht. Aber das zeigt, dass es tatsächlich irgendwann so ein bisschen zu wird. Ich war nur überrascht, dass da Humor drin ist, der mich kriegt. Ich glaube, das hat mich geflasht. Das passiert mir einfach nicht oft.
Es hatte ein paar lustige Szenen, aber wie gesagt, ich habe gedacht, müssen die sich nicht irgendwie entscheiden? Wollen sie jetzt wirklich die Geschichte von einer Läuterung erzählen? Aber das funktioniert auch nicht, weil du kannst da, also da sind wir jetzt so bei Schwarzenegger oder so, du kannst nicht sagen, ich habe jetzt hier einen Nazi und jetzt kriegt er da sein schwarzes Kind und dann entdeckt er, dass doch alle Menschen gleich sind, egal welche Hautfarbe. Zum Glück nehmen sie das nur halb ernst, auch diese Geschichte. Aber dann weiß ich nicht so richtig, was sie
aber
was
dieses
sie
Ende
erzählen.
Ist genau das, ich glaube, da ist jetzt nicht zu spoilern, aber Gott sei Dank sind es zwei Nazis, sodass nur einer davon ein guter Arnold Schwarzenegger werden kann, aber genau das passiert,
und der
genau
andere,
das weiß
und der
man.
Der andere hat dafür viel Pech in seinem Leben.
Ja,
jetzt.
Der kriegt dann auch noch ein, ach stimmt.
Ja.
Deswegen gab es auch, ich war am Ende so verzweifelt, weil ich so Angst hatte, dass das zu gut endet. Es gibt so einen Moment, wo ich glaube, ich Spoiler nicht zu viel, wo der Lehrer nach Hause kommt zu dem und man erst denkt, oh Gott, jetzt gibt's Ärger, weil die Nazis sind, dann stellt sich irgendwie raus, dass der Lehrer im Grunde selber Nazi ist und zu Edin sagt, unsere Heimat ist in Gefahr, bitte entfernen Sie das Kind aus der Schulklasse. Und dann dachte ich, ach nein, jetzt kommt der Moment, wo der Edin den haut oder sagt, Sie sind ein schlechter Mensch, alle Menschen sind gleich, aber nein, der Edin mit einem komplett erleichterten, verzweifelt erleichterten Gesicht umarmt den Lehrer und sagt, in großer Gefahr, Herr Bärenkampf. Und dann dachte ich kurz, geili, und leider hat es dann später noch einen Twist, der alles wieder in Anführungszeichen gut macht. Aber für einen Moment mochte ich diese hoffentlich, vielleicht Teil der, dass es Teil der Geschichte ist, diese Erleichterung, dass Edin denkt, oh Gott sei Dank, da sind noch andere Leute, die auch finden, die Heimat ist in Gefahr. Vielleicht war es auch nur gespielt quasi auf Metaebene, aber ich mochte kurz dieses Gesicht von, oh Gott sei Dank. Und ich wusste aber schon irgendwas, das kann ja nicht das Ende sein und das war es dann auch leider nicht und ach schade.
Wie gesagt, ich glaube, also es hat viele nette Momente, man kann es sich angucken. Ich finde wirklich, dass Edin das auch fantastisch spielt.
Ich finde es gar nicht.
Echt nicht?
Ich finde Vincent Krüger toll. Ich habe den Anwalt, der auch so eine geile Ossi-Fresse hat. Ich wusste, ich kenne das Gesicht irgendwoher und habe davor gesagt, ey, der ist Ossi. Das ist natürlich auch total assi, das zu sagen.
Rassismus.
Ja, ist es. Aber ich sah den und dachte, das ist so eine Ossi-Fresse und habe den dann gegoogelt und der ist in Bad Saro geboren. Bam. Nicht nur
so spricht
Osten,
man das
sondern
aus.
Mit OW hinten. Ja, der hat bei GZSZ lang.
Weiß,
das wusste ich nicht. Und der hat so eine geile, verpeilte, so ein bisschen picklige Ossi-Nazi-Fresse, die dem wahnsinnig gut steht. Ich konnte den so gut leiden, dass ich dachte, den Vincent muss ich auf dem Schirm behalten. Und der Edin war mir zu, den nimmt man von Anfang an das Nazi-Sein nicht an.
Ja.
Weil er so ein freundliches Ach-Edin-Gesicht hat. Der ist natürlich dann der gute Papa, aber dann darf der nicht Nazi sein. Der ist gar kein guter Nazi, der Edin.
Ja, vielleicht ist das die Botschaft der Geschichte. Und wir mögen ja beide keine, also wir haben ja Probleme mit so Kinderschauspielern und sowas.
Die war aber gut.
Ist fantastisch, oder?
Ist
schon.
Unfassbar
weil
gut
sonst
ist
das,
die.
Also, wie gesagt, ich finde es ja gar nicht so gelungen. Aber das wäre völlig schief gegangen, wenn das Kind nicht so, und die hat so viele von diesen Punchlines hängen von ihr ab.
Ja.
Also, das ist, dass sie wirklich die Pointe delivered.
Ja.
Und das macht sie so gut.
Die ist mega niedlich, als er als Hitler gehen will und dann der Edin sagt, wobei das mochte ich, als der Edin sagt dann sowas wie, warte mal, ich hab's mir glaube ich sogar aufgeschrieben, deine Lehrer, die mögen den Hitler gar nicht so sehr wie der Kai. Das fand ich auch einen tollen, witzigen Satz. Und dann sagt er, warum gehst du nicht als Mariechenkäfer? Und dann sagt sie mit so einem ganz traurigen Gesicht, da habe ich kein Kostüm für. Und ihr Hitler-Kostüm ist ja im Grunde nur so ein Nazi-T-Shirt und eine Creme unter der Nase.
Ja.
Und das auch, die ist wahnsinnig niedlich und ich hasse Kinderschauspieler und die macht das ganz toll. Man kann es sich angucken.
Ja.
Schon sehr. Es ist verwirrend.
Nein.
Nee, nicht sehr, aber es ist verwirrend, weil zur Hälfte finde ich das richtig lustig, was mir nie passiert. Und die andere Hälfte neutralisiert es leider total
aber
durch Überzogenheit.
Ich hätte das nie gedacht, dass du das magst
ich
und
auch
nur
nicht.
Halb magst.
Deswegen habe ich dir nicht erzählt, wie ich es finde, weil ich wusste, du bist so überrascht.
Ich bin überrascht.
Ja. Oh, mir ist so warm. Kann ich auch den, würde dich das
es
sehr stören, wenn ich den, ich red mich heute so
Was hast du da drunter noch an?
Ich wollte gerade sagen, wenn ich den Rock ausziehe, ich hätte dann noch so eine Strumpfhose. Ich würde aussehen wie so ein Kind im Schwimmbad, was sein Sportzeugs vergessen hat. Da musste man ja immer, also nicht im Schwimmbad, in der Turnhalle, wenn man sein Sportzeug vergessen hat, musste man in Strumpfhose und T-Shirt turnen.
Ich weiß. Ich hab auch gelegentlich
versehen. Ich habe auch so güldene Springerstiefel heute an, anlässlich des Themas. Ich bin
Ziehst du jetzt noch was aus oder nicht?
Nein, ich traue mich nicht. Aber ich möchte sagen, ach schade, dass das kein Fernsehen ist, dass ich für alle drei Sendungen gekleidet bin heute. Ich habe den Spannungsgeräusche-Pullover für die spannende Sendung Relic. Ja. Und da sind aber Pailletten dran, was auch gut passt zu Paul Rue. Und ich habe Springerstiefel an für die Nazi-Sendung, die aber in Glitzern wieder Drag. Ich bin perfekt gekleidet für drei Fernsehsendungen. Von der Strumpfhose und dem Padding ganz zu... Der Po ist nicht echt. Ich habe da so Pads. Ich habe mir all dieser Körper. Ich bin
ich
da drunter.
Ich wollte nicht sagen.
Ich bin ein unfassbar dünn, wie so eine dünne Zehnjährige sehe ich eigentlich aus. Und all das darüber ist Padding. Und da sind wir bei RuPaul's Drag Race.
Ja.
Ach, RuPaul. Ich schlafe schlecht seit einer Woche.
Seit du das guckst.
Ja, aber wollen wir nach Wiesnick, fangen wir an mit dem tollen Max oder womit fangen wir an?
Genau, ich fange mal kurz an. Du hast du willst, glaube ich, ganz viele Sachen sagen und du hast das, glaube ich, sogar, wenn ich hier diese verschiedenfarbig markierten und sogar eingerückten und unter mit Zwischenüberschriften, wenn ich diesen Zettel mit deinen Notizen hier richtig, du hast ihn jetzt weggenommen. Ich glaube, du hast das sorgfältig gegliedert, was du sagen möchtest. Das finde ich
worüber
sehr.
Worüber wir beide reden, damit es nicht so durcheinander wird.
Total einverstanden. Also ich fange einfach mal an, damit zu sagen, warum ich wollte, dass du das guckst. Erstens, weil mein Freund Max das gerne mag.
Ja.
Zweitens, weil mein Freund Daniel das gerne mag und der mich schon mal hingeschleppt hat in den Admiralspalast zu so einer Live-Show von den Drag Queens. Vor allem aber, das hat mich viel mehr als diese ganze Ebene von Drag und schwul und Klamotten und sowas, hat mich noch mehr interessiert. Dein Gehirn hat keine Abwehrkräfte gegen Fernsehen wie Project Runway.
Du hast es richtig gut auf den Punkt. Entschuldige, genau das ist mein fucking Hauptproblem, dass mein Gehirn keine Abwehrkräfte hat.
Und RuPaul's Drag Race, abgesehen von dem Thema und allem, ist in einer Weise noch mehr komprimiert und diese ganze Reality-Dramaturgie. Also in einer Konzentratform zusammengepresst, dass ich dachte, ich möchte gerne.
Und ähnlich aufgebaut wie Project Runway.
Ähnlich aufgebaut wie all diese Shows, nur wie gesagt, ich finde im Grunde ein Konzentrat für mich, das kann ich schon mal kurz vorwegnehmen, müsste man das mindestens 1:1 verdünnen, damit ich das genießen kann.
Ja.
Und da wollte ich sehen, wie da dein Gehirn mit umgeht. Und jetzt.
Wie gesagt, ich schlafe schlecht seit einer Woche. Wollen wir erstmal grob sagen, wie die aufgebaut ist, worum es geht? Also das heißt RuPaul's Drag Race. Es läuft auf, also die Staffel 7, 8, 9 laufen auf Netflix. Wir haben uns jetzt zum Besprechen mal die 7.
Ja.
Oder allgemein, aber darauf hätte ich mich jetzt konzentriert. Wo das in echt läuft, ist ja vollkommen wurscht. Da kann man das gucken. Und es ist im Grunde ein bisschen aufgebaut wie Project Runway oder auch Topmodels, bloß eben mit Drag Queens. Es gibt, ich weiß noch nicht mal wie viele, aber es sind zu viele, 20, 30 Drag Queens pro Staffel, die gegeneinander antreten in verschiedenen Drag-Kategorien, Musik, Kostüm, lustig sein, Kram. Am Ende
fliegt
eine raus. Es gibt eine Jury bestehend aus RuPaul, der das erfunden hat, und Michelle Visage noch so, und andere schwulen
mit Gästen,
Promi-Gäste, meistens tatsächlich so schwulen Trophäen, wollte ich sagen. Ja, nicht Trophäen, sondern wie heißt das andere Wort? Ikonen oder Freunde. Genau. Der Max hatte auch zu mir mal gesagt, wenn du Project Runway liebst, dann musst du das gucken, und ich fand schon Drags recht unattraktiv. Ich weiß, dass mir das zu Fülle ist. Das ist einfach nicht meiner. Und dann dachte ich will das nicht gucken. Dann habe ich es aus Langeweile geguckt, habe Stefan mitten in der Nacht, habe ich dir noch eine SMS geschrieben, dass ich es hasse.
Und dass du aber nicht aufhören kannst, es zu gucken.
Nee, es waren zwei SMS. Das war das tragische Stichwort, mir fehlt der Filter. In der ersten halben Stunde habe ich Stefan geschrieben, es ist genau so, wie ich gesagt habe, es ist mir zu viel, es ist anstrengend, ich will das nicht. Und etwa 5 Stunden später, um 5 Uhr morgens, habe ich die zweite SMS geschrieben, I'm totally hooked. Und da hatte ich dann tatsächlich 3 oder 4 Folgen schon in der Nacht geguckt, und ich kann es nicht beschreiben. Ich finde es gar nicht so super, aber mein Hirn hat beschlossen, doch, denn du hast das oft genug gesehen. Worüber reden wir? Es ist von allem viel zu viel. Aber darüber darf man sich, glaube ich, überhaupt nicht beschweren. Ich glaube, das ist das Grundkonzept, Prinzip, Rezept von Drag.
Aber das ist jetzt aber kein Widerspruch. Natürlich, also das ist das Grundkonzept. Aber natürlich darf man sich trotzdem darüber beschweren.
Ich habe das Gefühl nicht. Ich habe das Gefühl, in deren Welt machen die alles richtig. Ja. Es ist von allem viel zu viel. Zu viel Farbe, zu viel Schminke, zu viel Menschen, zu viel laut, zu viel Girl, zu viel Drag, zu viel RuPaul, zu viel Witze, zu viel alles. alles.
Und das noch in einer Weise geschnitten, dass ja, du auch alle zwei Sekunden so einen neuen Impuls hast. Und noch ein Witz, und noch ein Witz. Und, ja. noch. Und irgendjemand sagt was und sofort hast du den Schnitt, wie jemand drauf reagiert.
Ja, es ist durchgescriptet ohne fucking Ende. Wenn die am Ende, haben die auch so einen Runway, in dem die dann ihr aktuelles, es gibt immer so eine Wochenaufgabe, wo sie irgendwas Schauspielern singen, blablabla machen müssen und schon einen klassischen Runway-Walk mit irgendeinem schönen Outfit zu einem Thema. Und jedes Mal, wenn da jemand rauskommt, hörst du aus dem Off ein One-Liner-Feuerwerk von einer derbe minderen Qualität. Also jedes Wortspiel, jetzt fallen mir original keine ein, aber hintereinander weg, die haben auch inzwischen aufgegeben, darauf zu reagieren. Die lachen auch schon untereinander kaum noch darüber.
Nein, ich glaube, es ist einfach so zusammengeschnitten.
Ja, wahrscheinlich die ballern das ein. Ja, aber
dieser Walk dauert wahrscheinlich, was weiß ich, 10 Minuten. Naja, aber sagen wir 10 Minuten. Und daraus werden aber, also im deutschen Fernsehen wäre der 20 Minuten noch lang, weil man wird dazwischen noch schneiden. Oh, was werden die Juroren jetzt über mich sagen? Ich habe so viel Angst, ich weiß es nicht.
Das ist sehr komprimiert.
Bei Project Runway wird es wahrscheinlich aus den 10 Minuten 2 werden. In diesem Fall werden teilweise daraus 10 Sekunden.
Ja, das ist aber, mich stört das, weil wenn es schon nicht lustig ist, brauche ich manchmal tatsächlich, dass jemand anders lacht, damit ich das Gefühl habe, naja, für irgendjemand wird es schon lustig gewesen sein. Das ist da aber nicht. Und weißt du, wann das total auffällig wird? Soweit hast du nicht geguckt, aber in der 8. Staffel ist Lady Gaga zu Gast und auch in der Jury. Und ich weiß nicht, ob die das durfte, aber Lady Gaga macht keine Witze, sondern weil die müssen Outfits von ihr vorführen. Und Lady Gaga ganz toll erzählt zu jedem Outfit, wann sie das getragen hat, sodass die ganze Konstruktion einbricht.
Ja.
Weil immer irgendeine Michelle Visage sowas sagt wie Meatballs. Und Lady Gaga sagt, also ich habe das da und da getragen. Der Designer war sehr nett. Und man merkt so, ich fand's interessant. Und man merkt so, oh Gott, die ganze Geschichte funktioniert nicht mehr. Wie toll. Ja, das ist viel, es ist auch sehr künstlich, of course.
Es ist auch total Format, also es ist auch immer gleich im Grunde, jede Folge. Nicht nur, es gibt ganz viele Catchphrases, die immer wieder kommen, aber auch der ganze Ablauf ist ja im Grunde in jeder Folge.
Wobei, das ist ja immer in diesen Folgen so. Also zumindest bei Project Runway ist es auch so, womit es am besten zu vergleichen ist.
Ja, ich finde, es ist nur da jetzt auch nochmal so voll gestopft mit allem noch mehr Catchphrases und noch mehr Reaktionen in kürzester Zeit und ja.
Deswegen gefällt es mir, aber da würde ich gern später zu kommen, auch gar nicht so sehr, deswegen kriegt es mein Hirn gar nicht so sehr, nur dass ich trotzdem nicht aufhören kann. Aber was, worüber ich gerne reden würde, ist über die Sachen, die man da lernt. Und weil es ist zum Beispiel so, diese Drake-Geschichten, ich konnte die ganze Staffel über bis zum Schluss nicht auseinanderhalten, wer ist.
Ich kann die alle nicht auseinanderhalten.
Ja. Naja, aber die sind ja dann auch noch Männer und auch ungeschminkt zwischendurch in ihren, wie heißt denn das, wenn die dann so interviewt werden, wo man die nur vor so einem Greenscreen sieht. Und immer wenn einer geredet hat, dachte ich, welche Frau bist du nochmal?
Ja.
Naja, was so zum Verständnis, Stichwort Memento und Rettich, bräuchte das schon. Es war auch wie Rettich. Man denkt immer so, naja.
Du sagst das so, als wäre das so ein Spezialproblem von dir. Ich kann also die alle nicht auseinanderhalten.
Ich hatte gehofft.
Du hattest irgendwann gestern, glaube ich, gesagt, so, und dann lass uns nochmal auch so vielleicht reden über unsere Lieblinge. Ich weiß überhaupt nicht, wer mein Liebling ist, weil ich kann die nicht auseinanderhalten.
Ich habe gegen Ende dann Lieblinge gefunden. Die sage ich dir gleich.
Als es nur noch 3 waren oder so.
Ja, tatsächlich. Das hat mich auch gestört, weil ich dachte, ich weiß gar nicht, worum es geht. Und dann fing ich an, weil natürlich ein großer Teil oder vielleicht der größte Teil von diesem Drag-Ding ist ja dieses sich als Frau machen. Ich habe auch gelernt, das wusste ich nicht, es geht gar nicht darum, sich als Frau zu schminken, denn in der 8. Staffel ist so ein Britney Spears Impersonator, der sich eben einfach als hübsche Britney Spears schminkt, wofür der regelmäßig professionellen Ärger kriegt, weil der einfach nicht drüber geschminkt ist, sondern hübsch aussieht. Ich wusste nicht, dass das Teil davon ist. Also man muss kaum, da gab es von allen Seiten Ärger.
Aber es gibt diese Kategorie Realness auch, aber da können wir auch gleich nochmal drüber reden.
Ja, aber im Grunde geht es schon vor allem um drüber, um zu viele Haare, zu viel Make-up.
In irgendwo nicht. Ich glaube, in einer der Folgen, die ich gesehen habe, sagt jemand, ich glaube, als der sich vorstellt am Anfang, dass man normalerweise sagt, das Prinzip von Drag ist, dass du so geschminkt bist, dass der in der letzten Reihe im Theater das erkennen kann. Ich schmink mich so, dass noch jemand, der den Block runter am Ende der Straße steht.
Ja, das ist es. Und deswegen ist es auch modisch und von rein beautymäßig für mich nicht zu holen, weil das ja überhaupt nicht.
Was? Ich dachte, da wären ganz viele Anregungen für dich.
Nee, aber tatsächlich, man guckt den ja, darauf wollte ich hinaus, regelmäßig dabei zu, wie die sich fertig machen. Mhm. Und die machen Sachen mit sich, wo ich dachte, was macht der? Wieso macht der da? Und habe dann angefangen zu googeln, weshalb ich eine weitere Nacht der vergangenen Woche auf YouTube gefangen war. Denn, das ist tatsächlich toll für mich, weil ich ja mag, ich habe ja so eine komische Neugierde manchmal und dann wollte ich alles rausfinden. Zum Beispiel, wenn die sich schminken, die ganzen Ladies, machen die sich immer mit so einem Klebestift die Augenbrauen, kämmen die sich nach oben. Und ich dachte, was ist das? Warum machen die das? Und habe dann eben rausgefunden, dass man so eine Augenbraue nur dann richtig gut neu malen kann, wenn man nicht einfach nur Puder drauf macht, sondern die muss so hautnah wie möglich an den Kopf gelegt werden quasi, damit da kein Wulst entsteht. Deswegen wird das nach oben gemacht mit tatsächlich so einem Prittklebestift.
Ja.
Und das mehrfach, dann wird darüber ganz viel Make-up gemacht, sodass die Poren und die Haare verschwinden und dann sieht's aus, als hättest du keine Augenbrauen. Das habe ich gelernt und dann führt YouTube ja aber auch gleich zum nächsten. Dann habe ich noch gelernt, dass man so ein Facelift machen kann, indem du dir tatsächlich mit Klebeband hier so die Augen zur Seite ziehst. Das wird an der Seite festgeklebt, hinten zusammengebunden. In der ersten Folge waren die ja alle nackig. Oder so, mussten so nackig tun. Da habe ich erst gepeilt, dass die sich alle nur mit Konturstiften Brüste schminken. Also entweder haben die falsche Brüste um, aber teilweise kannst du auf so eine hühnerbrüstige Männerbrust einfach mit braunem Make-up so einen 3D-Effekt machen, dass das aussieht, als wären das echte Brüste.
Also das packt dich als Lifehack, obwohl das für dein Life konkret... Was? Ja.
Nein, sag, ich bin so geflasht, gesagt. Weil genau das ist es. Ein Teil von mir denkt, wow, das will ich auch machen, bis mir einfällt, ich habe echte Brüste. Es sind nicht viele.
Das ist jetzt eine Variante von deinem Katze kaufen für...
Es ist genau so. Ich denke die ganze Zeit, geil, so kann man also die Augenbrauen wegmachen. Damit will ich die gar nicht wegmachen.
Naja, wobei, vielleicht wäre es jetzt mal...
Mit den Brüsten. Ich war die ganze Zeit geflasht, von welche Tricks es gibt. Teilweise dachte ich, wie kriegen die denn so eine weibliche Hüfte hin? Und habe eine halbe Staffel gebraucht, bis ich das Padding... bemerkt habe, dass man da also gut sitzende falsche Pose rein sich in die Strumpfhose steckt. Entschuldige, aber das waren so die vier Schminke- und Verwandlungssachen, die ich nicht auf dem Schirm hatte und wirklich geflasht war.
Oh, es gibt so viel zu sagen.
Hau rein.
Das
ich schwitze
eine.
Wie Sau. Ich will das nochmal kurz sagen. Hier kurz, hier die erste Unterbrustschweißfalte.
Mich interessiert diese ganze Klamottenschminke. Das interessiert mich alles gar nicht. Ich fand es dann aber trotzdem schade, weil es wieder so schnell geschnitten ist. Die sitzen da und haben alle Nähmaschinen und haben offensichtlich auch Koffer mit ganz vielen verschiedenen Outfits. Aber so richtig siehst du nie, weil die Zeit dafür
die
nicht da
nicht
ist.
Die können nicht nähen, die nähen ja nicht.
Also na doch, teilweise ja. Der eine kann nicht nähen, der ist aber beschimpft worden dafür, dass er nicht nähen kann.
Die anderen
kann.
Können auch nur Basic nähen, wenn du mich als Nähmeisterin
wurscht,
fragst.
Ich dachte, wie gesagt, obwohl mich das jetzt fachlich in keiner Weise interessiert, aber ich dachte so ein bisschen jetzt zu sehen, wie nähen die das zusammen, wie entscheiden die jetzt, was für Outfits sie haben. Das ist alles überflüssig. Die haben entschieden, dass das alles Ballast ist, es kommt alles weg und das finde ich ein bisschen schade. Man sieht ja halt, es gibt so ein paar Gespräche und schwupps sind die dann irgendwie angezogen. Diese Nacktfolge ist so geil. Es ist wirklich die erste Folge. Die Aufgabe ist irgendwie, dass sie so ein Outfit haben sollen am Beach oder sowas, wo sie erst als große Diva rauskommen und dann sollen sie das abwerfen mit der Illusion of Nacktheit.
Ja.
Und das ist dann bei Netflix, ist das dann halt alles, die legen das dann ab und es ist dann alles gepixelt. Und es kommen auch die ganze Zeit diese ganz schlimmen Sprüche aus dem Off, sind halt alle so, und dein Arsch und oh, da kann man, also alle crack, I can see, the crack, ich kann die jetzt alle gar nicht
mehr,
alle Witze. Und weil das verpixelt ist, habe ich die ganze Zeit gedacht so, wow, aber wieso sind die denn alle so nackt und wieso sieht man dann da jetzt keinen, also den Penis würde man nicht sehen, aber warum baumelt da jetzt nicht irgendwas rum? Ich habe erst später mitgekriegt, dass die natürlich alle irgendwie eine Form von Fleisch... Kostümen, Anzügen, irgendwas anhaben.
Aber nicht alle, manche haben auch nur unten. Also oder, Penis ist immer weg.
Oder so. Aber dadurch, dass es verpixelt wurde, hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, dass die laufen jetzt in der ersten Folge, laufen die nackt rum.
Oh,
ist das krass.
Du bist auch drauf reingefallen.
Ja, total.
Oh, wir sind so niedlich doof beide.
Ja, doof vor
aber
allem.
Aber ich verstehe die Verpixelung gar nicht. Wobei, Mini-Vorgeschichte, ich habe ja einen Screenshot, einen unverpixelten Screenshot auf Facebook gestern auf der Fernsehballett-Seite gepostet und bin heute früh aufgewacht zu der Meldung, dass ich auf Facebook gesperrt bin für dieses Foto, nur für 24 Stunden. Aber ich finde es schon, ich bin gar nicht sicher. Ich meine, das ist ja kein, ich habe quasi ein Foto von einem nackt Bodysuit gepostet, angemalte Brustwarzen.
Ja.
Wieso wird sowas verpixelt? Oder weil das trotzdem einen nackten Körper zeigt?
Wahrscheinlich, ja.
Aber es ist ja offensichtlich
und wie gesagt,
gemalt.
Das Lustige ist, dadurch, dass es verpixelt war, war es für mich viel drastischer, als wenn man es unverpixelt gezeigt hat. Das ist so ein bisschen wie dieser Witz, wenn du Leute, die irgendwie nicht Fuck sagen, aber sowas, was so ähnlich klingt, wenn du da einen Bleep drüber machst. Ja, und das piept, da gibt's ganz viele YouTube-Videos irgendwie, wo Leute das machen.
Ja.
Wo das dadurch scheinbar sexuell wird, dass du Sachen überbliebst. Und so ähnlich ist das da irgendwie
auch. Ach so. Ja.
Vielleicht können wir da einmal kurz, wir sind jetzt aus deiner Gliederung
Wir sind noch, meine Gliederung fing an mit über die Show allgemein, schwul sein und Drag sein und Make-up-Drag-Routine.
Oh.
Biete mal an, dann sag ich, welche Kategorie es ist und mache mit.
Ich möchte kurz über diese YouTube Aftershow-Videos.
Ach so, das ist deine eigene Kategorie.
Das ist meine eigene Kategorie. Es gibt zumindest zu Staffel 7, meine anderen habe ich jetzt noch nicht geguckt, so ein dazugehöriges Format, was im Grunde so gefilmt wird, während diese Entscheidung fällt. Die kommen von der Bühne, haben jetzt gerade teilweise erfahren, ob sie rausfliegen oder nicht und werden dann da gefilmt, wie sie da auf dem Sofa sitzen und so ein bisschen runterkommen.
Antakt heißt das.
Antakt. Und ich, da sieht man das dann auch ungepixelt. Da kam dieses Bild her mit diesen Bodysuits. Ich finde das so faszinierend, weil die Atmosphäre eine komplett andere ist. Die sitzen da einfach, die sind immer noch ein bisschen bitchy, die sind ein bisschen aufgeregt, die performen auch noch so ein bisschen.
Weil sie immer noch gefilmt werden, aber eben mit einer kleineren, unauffälligeren Kamera wahrscheinlich.
Und es ist nicht so hart geschnitten, sondern du siehst wirklich so eine, ich meine, es ist immer noch Fernsehen, wir wissen immer noch nicht, was dann da rausgeschnitten ist. Es fühlt sich aber sehr an wie eine relativ 1:1, wir sehen da, wie die da runterkommen. Man erlebt diese Leute so komplett anders. Die sind ja in der Sendung selber, sind die ja immer bitchy. Die sagen entweder, gucken die gerade empört oder amüsiert oder lachen oder sagen was Böses. Und ich finde das so angenehm, die zu sehen. Also ich hätte jetzt, das ist jetzt gefährlich, wenn ich sage, als normale Menschen. Aber tatsächlich, finde ich, ahnt man da viel mehr als in der Sendung selber, dass das besondere Leute sind, schräge Leute, die auch ganz verrückte, ausgefallene Sachen machen, die auch so sein wollen. Mhm. Und ich finde aber, man ahnt da, und ich finde das eine solche Wohltat, dass die auch entspannt sind, dass sie unsicher sind und aber auf so einer Emotionsebene, die ich viel einfacher zu prozessieren finde. Die prozessieren, das ist jetzt schlechte Übersetzung.
Nein, ich wusste aber genau, was du meinst. Das führt uns direkt zur Kategorie Menschen und Schwulsein im Allgemeinen.
Oh.
Weil mich hat dieses Antakt, das habe ich mir auch angeguckt, nicht so sehr gekriegt. Aber auch ein bisschen, denn das fehlt der Sendung im Allgemeinen schon. Das, was ich auch mag, dieses, im Grunde gucke ich diesen ganzen Trash ja nur, weil ich Menschen beim Sie-Selbst-Sein beziehungsweise beim so tun, als wären sie selbst zugucken mag. Ich mag das gerne. Deswegen gucke ich all die Dschungelsachen und so. Dadurch, dass schon per Definition in diesem Genre alles um Posen und Bitchen und Hey Girl und Bitch und der geht, siehst du kaum was. Es wird natürlich gebitcht und gestritten, es gehört aber alles zur Rolle. Deswegen fehlt mir das Menschliche, aber das gibt es auch in der richtigen Sendung, nicht nur in der Antakt.
Ich weiß, aber mit der größtmöglichen Fallhöhe. Ich habe dich jetzt unterbrochen, wolltest du das jetzt sein?
Na, ich weiß nicht, worauf du hinaus wolltest. Da geht es dann wirklich um die Probleme, die mich wahnsinnig rühren. Das gibt's nur ganz selten und das ist sehr geskriptet, zumindest dieses, man merkt, dass sie jetzt darüber auch reden sollen. Das richtig natürlich kommt es, glaube ich, nicht. Aber jeder von denen hat natürlich irgendeine Geschichte mit problematischem Coming-out oder sogar teilweise noch nicht geoutcomingt. Zu erzählen, die teilweise wirklich rührend sind. Es gab so zwei Sachen, die mich gekriegt haben in der 7. Staffel. Einmal Trixie, mein persönlicher, nicht meine liebste Drag, ich weiß,
Keine Ahnung, wer es ist,
aber als Nicht-Drag mochte ich den wahnsinnig gerne. Da hatte ich so eine Art Friend-Crush. Ich fand den wahnsinnig freundliches, liebevolles Gesicht. Der war, glaube ich, auch sehr liebevoll. Und dessen Drag-Name ist Trixie, weil sein Vater ihn als Kind als Beschimpfung meinend immer Trixie genannt hat, wenn er ihn zu gay fand. Mhm. Und das fand ich irgendwie geil, dass man das dann, im Englischen würde man sagen, he owns it, diesen Beschimpfungsnamen benutzt als seinen Drag-Namen. Das erzählt er, ein anderer erzählt, dass seine Mutter gar nicht weiß, dass er schwul oder drag
ist. Ich glaube, in dieser Trixie-Geschichte, daran kannst du das ganze Prinzip von Drag irgendwie erklären. So diese ganze komplexe, ich drehe eine Beleidigung, eine Übertreibung zu meinem Positiven, ich mache mir das zu eigen und damit zeige ich es euch, trage aber im Grunde die Stereotypen auch, ich glaube, das könnte man zu Tode analysieren.
Ja. Allein daran. Aber sowas habe ich immer nicht auf dem Schirm. Vielleicht, weil das für mich tatsächlich ganz normal ist mit Schwulsein. Also Drag kenne ich als Genre nicht, aber ich habe immer nicht richtig auf dem Schirm, dass Menschen darunter tatsächlich leiden. Also nicht das zu sein, aber um die Umwelt. Weil ganz am Ende, das ist auch süß, wenn die letzten 4 oder 5 noch da sind, zeigt RuPaul denen immer ein Foto von sich selber als Kind und dann sollen die sagen, was sie sich selbst als Kind sagen würden oder raten würden. Und dann kommt natürlich immer eine sehr bewegende Geschichte im Sinne von it gets better oder halt durch, das wird schön oder verstell dich nicht, sei du selbst. Und dann wird einem immer nochmal klar, stimmt, das ist ja auch nicht nur Fun und das ist auch eine Form von Flucht und das kriegt mich dann wirklich oft, weil ich denke, boah, man hat es aber wirklich nicht leicht.
Ja, aber das meine ich, also ich, das ist so wichtig, dass diese Szene, aber das meine ich mit dieser großen Fallhöhe, das sind die krassesten Geschichten, die man sich vorstellen kann. Also in Folge 2, ich weiß gar nicht, wie viel davon wirklich gescriptet ist, aber wurscht, in der Folge 2, ich glaube, du musst dir nur einfach sagen, und jetzt zeig doch mal deine Familienfotos.
Ich glaube, gescriptet, das meinte ich nur, ist, dass die wollen in diesem Workraum, dass die sich gegenseitig fragen. Ich glaube, dass immer einer vom Redakteur sagt, jetzt frag mal dem anderen nach seiner Mutter, der Teil ist gescriptet, was sie sagen. Dann vermutlich nicht.
Aber dann hast du die Geschichte, dass der, und das sind meine Großeltern, und dann bricht er zusammen, weil er sich erinnert, dass sein Großvater ist erschossen worden und sein Großvater war der eine, der in der Familie den immer unterstützt hat und immer an ihn geglaubt. Und es sind halt die bringen im Grunde all diese Geschichten, diese ganzen Verletzungen mit und dieses ganze Bitchy und also du merkst, dass das gleichzeitig ist das eine Kultur und ist das ein und wollen die das und gleichzeitig ist es, also wie du sagst, eine Flucht und ja. ein Panzer, den man sich zulegt unter den, also du
Vollpanzer.
Ja, und es ja. sind ja ich weiß nicht, ob es fair ist zu sagen, dass die im Grunde alle so einen Knacks haben, aber die schnappen alle unglaubliche Geschichten mit sich ja. rum, die sie dann rauspacken. Und das ist so Teil des Reizes dieser Sendung, dass du das halt zwischendurch siehst. Das ist aber halt auch so krass, deswegen meinte ich vorhin einmal noch kurz darauf zurückzukommen, dieser YouTube, in diesem Antakt, ist das auf so einem emotionalen Mittellevel von da ist es jetzt auch nicht das krasseste gespielt und der krasseste Zusammenbruch, sondern so dazwischen.
Ja.
Ja.
Was auch toll ist im Zuge dessen ist, dass die, also was mich ja leider dann trotzdem nervt und einfach nicht meins ist, ist das ganze laute, dolle, bunte Gepose, Gebitsche. Was dann aber toll ist, weil man sich davon doch ein bisschen kriegen lässt und denkt, ach, ihr seid einfach nur super toughe Bitches, ist dann eben genau Fallhöhe der Momente, in denen die schlimme Geschichten zu erzählen haben, aber auch so ganz alltägliche Unsicherheiten. Da ist meine liebste Drag-Geschichte, also ich fand einen leider hot, das war ein bisschen, und zwar Pearl als Junge und den Typen als, ja, mit der mit den runterhängenden Augen, der so Sleepy Eyes hatte, fand ich hot. Ich dachte mal, ein wunderhübscher junger Mann. Ich dachte mal, hör doch kurz auf mit den Kleidern da. Ich will, dass die mehr den niedlichen Typen zeigen. Alter Falter, da war ich kurz so hui. Und dann hatte ich aber noch die kleine, dicke Ginger irgendwas. Den mochte ich wahnsinnig gerne als Drag,
Ginger,
weil
Mensch,
der,
super.
Ja, weil der lustig war. Und der, das war eben auch toll, der mochte nicht so gerne tanzen, sagt er in irgendeiner Folge, weil er immer Angst hat, dass dann sein Körper einfach zu sehr jiggelt, zu sehr wackelt. Und dann dachte ich auch, stimmt, das ist ja trotzdem jemand, der mit seinem Körper vielleicht irgendwie nicht sicher ist und nur weil der Damn Bitch auf der Bühne machen kann, kann der trotzdem denken, oh Gott, mein Bauch wackelt, wenn ich tanze. Und da dachte ich so, ich vergesse immer, dass da wirklich auch ein Mensch hinter ist, der genau wie ich manchmal denkt, ich glaube, ich sehe irgendwie doof.
Ja,
auch.
Und dass das immer beides ist, also so, ja. oder immer weiß ich nicht, vielleicht nicht immer, aber oft beides ist zu sagen, ich mache aus meinen Schwächen, aus meinen Unsicherheiten, mit denen gebe ich jetzt an. Das ist ja total komplex. Ich weiß auch nicht, wie man das psychologisch irgendwie hinkriegt. Das ahnt man da jetzt, wie das gleichzeitig Triumph ist und wie die auch Bestätigung daraus nehmen, dass sie dafür gefeiert werden. Und wie das aber auch kompliziert ist, das im Kopf irgendwie für sich hinzukriegen.
Ja. Ich glaube, ich habe ja jetzt dann aus Versehen tatsächlich trotzdem noch Folge Staffel 8 und bin jetzt in Staffel 9. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich schon seit ewigen Staffeln klar. Aber mich hat's erst jetzt gegen Ende gekriegt, dass sie, glaube ich, auch dieser ganzen schwulen Bewegung, nicht nur Drag, sondern vor allem schwulen Bewegung, glaube ich, einen riesigen Gefallen tun mit dieser Sendung, weil das schon hart gefeiert wird. Und das ist, glaube ich, auch wichtig. Und weil das auch nochmal so Sachen, weil das hast du nicht gesehen, in der 9. Staffel dragen die Crewmitglieder ab. Es werden so 5 Leute hinter den Kameras, die müssen die dann anziehen und so weiter und so fort. Und die sind aber größtenteils tatsächlich hetero auch. Was erstens toll zu sehen ist, dass das für die kein Problem ist, dass sie das irgendwie toll finden. Und das ist, glaube ich, so klein wie, das ist auch so ein psychologischer Trick, den Leuten trotzdem zu sagen, das fetzt und man muss nicht, denn als ich diesen tollen Screenshot gepostet habe, da war ich echt sauer, gab es ein paar Reaktionen auf Twitter und Facebook, wo Leute, Männer, ausschließlich schrieben, willst du, dass ich kotzen muss? Schön scheiße, jetzt kann ich gar nicht mehr schlafen. Dachte ich so, ihr Ficker. Weil ich immer vergesse, dass es auch Menschen gibt, die das eklig, doof und olfen. Und
also es ist halt, es ist toll, wie viel man darüber reden kann, obwohl ich die Sendung, ich weiß gar nicht, ob ich das schon deutlich gesagt habe, ich kann das ganz schlecht gucken, weil das so laut und krass, ich kann da gar nicht so viel mit anfangen, aber es ist halt auch toll, weil es ist an der Stelle halt auch total politisch. Nachdem es irgendwie so eine lange Zeit gab zu sagen, oder im Grunde immer noch ganz viele Leute gibt, die sagen, ihr dürft schwul sein, wenn man euch das nicht anmerken lässt. Wenn ihr normal seid und wenn ihr nicht tuntig seid und dann seid ihr okay. Wenn ihr normal seid, akzeptieren wir euch Schwule. Und deswegen ist es eigentlich so politisch, obwohl ich mit dieser ganzen Drag-Szene sonst nichts zu tun habe, aber zu sagen, nee, ihr müsst nicht normal werden, damit wir euch akzeptieren. Ihr dürft auch so schrill sein, wie ihr wollt und wir feiern das.
Genau.
Und das ist, glaube ich, wirklich eine ganz, also im Grunde politische Aussage zu sagen, ihr müsst nicht unsichtbar werden, sondern im Gegenteil, ihr dürft genau das sein, was ihr sein wollt. Und das ist
Voll. Toll. Und dadurch, dass es eben von der Olivia Jones von Amerika, also, naja, oder der wahrscheinlich bekanntesten, einer bekanntesten Drag Queens und schwulen Persönlichkeit RuPaul moderiert wird, hat ja auch Macht, was ich ganz toll finde. Also das sind ja dann jetzt auch 9 Staffeln und der Macht und kommerzialisiert es natürlich auch wie Sau.
Und es läuft jetzt die neueste Staffel, ich weiß nicht welche das ist, läuft auf VH1, was vorher immer auf Logo war. Logo ist so der schwulen Sender.
Ach so, ich wusste gar nicht, das wusste ich nicht.
Und jetzt ist es auf VH1 und dadurch... Also ein bisschen Nische, aber auf jeden Fall so im Grunde im Mainstream so richtig angekommen.
Also anstrengend.
RuPaul hat vor allem aber auch die Macht, das muss ich auch nochmal kurz sagen, immer so einen kleinen Schmierfilter über die Linse zu legen, wenn er im Bild ist.
Der hat diesen Daniela Katzenberger Helena Fürst Filter immer drauf, wo man immer so ganz
Helena
schön...
Helena Fürst hat den auch?
Die macht doch immer so schlimme Fotos von sich, wo sie ganz, na im Grunde wie RuPaul aussieht, so ganz leicht, wie in so einem 60er-Jahre Beauty-Porno, ganz leicht glowing. Ja, den hat nur der sieht tatsächlich als Frau aus wie fucking gemalt.
Ist aber auch 57.
Ja, aber der benutzt auch, ich habe nämlich geguckt, wenn der nicht, der moderiert quasi als Mann das Ding und am Ende in der Jury ist er als Frau. Als Mann hat der einen ganz knittrigen Hals und als Frau überhaupt nicht, weshalb ich überhaupt erst auf diese ganze Klebeband-Facelift-Geschichte gekommen bin. Denn du kannst auch den Hals, Neck-Lifting ist das da. Ey, ich könnte so eine schöne Drag Queen aus dir machen, nur falls du das mal möchtest.
Können wir kurz über Mobi reden?
Ach, Mobi. Mobi ist eh so zauberhaft. Ich habe den mal getroffen. So der ist ganz toll. Mobi ist ganz, ganz unfassbar niedlich.
Mobi hat den kürzesten Cameo, sagt man Cameo auf Deutsch eigentlich, Auftritt der Welt. Es gibt irgendwie auch in der ersten oder zweiten Folge so eine Szene mit so einem Laubbläser, wo die einfach alle sich irgendwie filmen lassen, wie sie mit so einem Laubbläser
den das Gesicht so schlackert.
Genau, mit auch allen Blas-Oralverkehr-Witzen, die man sich irgendwie denken kann. Und Mobi kommt nur und steht da, macht 3 von diesen Witzen, lässt sich auch ins Gesicht pusten und ist wieder weg.
Aber um das zu bewerten. Und es sieht so sehr süß aus, wie Mobi das Gesicht wegflattert. Ich liebe Mobi.
Das ist sehr, sehr,
also
sehr,
es ist trotzdem ambivalent. Ich finde, wenn man nochmal streng sein möchte, die Art, wie das gemacht ist, also davon abgesehen, dass es zu laut und zu bunt ist, nervt mich die One-Liner-Haftigkeit, das schnell geschnittene, die super, super, super steife Moderation von RuPaul ist hochgradig unattraktiv in meiner Moderatorenwelt.
Wir haben noch gar nicht über die ganzen Catchphrases gesprochen. Müssen wir auch nicht. Aber
ich habe die recherchiert sogar. Ich dachte, wir haben noch langsam keine Zeit mehr. Lass uns abschließen mit den Catchphrases.
Nee, eins muss ich vorher noch sagen.
Ja, gerne.
Weil das jemand, vielen Dank, ich habe es vergessen, wer es ist, auf Twitter empfahl, wenn wir das gucken, sollen wir Paris is Burning gucken. Dokumentarfilm, extrem kontroverser, extrem erhellender, wichtiger, grandioser Dokumentarfilm über die Szene, auf der das eigentlich alles beruht. Über die Ballroom-Szene, wo Leute, also nicht nur Drag-Szene, sondern wo die performt haben, um die Wette, die Schwarzen und Latinos in New York. Und der Film ist auch so voll von dieser ganzen Politik, von diesen Rassenunterschieden, von Klasse. Ich kenne das jetzt alles gar nicht.
Ja,
ich
hab, das ist so einer der Movies für.
Das ist der eine, der das alles festgehalten hat. Diese Szene gibt's auch nicht mehr. Es ist wahnsinnig tragisch, auch weil die dann alle kurz danach gestorben sind. Die eine ist auch gleich, die haben sich dann ihr Geld verdient als weiß nicht, ob man dann Stricher sagt. Nee, Prostituierte. Also als so Transsexuelle. Es ist halt auch alles gemischt. Transsexuelle, Transvestiten und sowas. Die ist dann umgebracht worden. Es ist wahnsinnig tragisch. Es ist wahnsinnig erhellend und toll. Läuft auch auf Netflix. Paris is Burning.
Das kommt auch?
Ja.
Ach, toll.
Danke für den Tipp. Und es kommen auch viele, man versteht dann auch viele von diesen Catchphrases und Anspielungen und sowas, kommen auch im Grunde aus dieser Szene, die es jahrzehntelang gab und die wohl da auf dem Höhepunkt Ende der 80er Jahre gefilmt wurde.
Man lernt wahnsinnig. Also wenn man so gar keine Ahnung hat, wie ich, das fand ich wirklich befriedigend, dass man ganz viel über eine tolle, viel zu anstrengende, ich möchte auf keiner dieser Events gehen, möchte nicht die beste Freundin von Nilou Wanders sein. aber dennoch lernt man aus Versehen, by doing tatsächlich, ganz viel. Das finde ich toll.
Du probierst das jetzt. Ach, können wir nochmal Videos nachher drehen, wo du das nachmachst mit den Augenbrauen?
Ja, mit den Augenbrauen. Und dass ich mir Brüste schminke. Ich will mir Brüste
machen
schminken.
Machen wir das?
Das machen wir. Ich möchte, glaube ich, doch keine Catchphrase besprechen. Okay. Wir gehen einfach mit der einen schönen raus. Wie findest du das?
Ja.
Und zwar.
Halt, Hausaufgaben.
Hausaufgaben?
Oder gehen wir aus dem Thema raus?
Hausaufgaben!
Nein.
Ja. Oh, Scheiße! Ich habe keine Hausaufgabe vorbereitet. Kann ich dir einfach. Hast du Hausaufgabe? Ich habe keine Hausaufgabe. Das erste Mal in meinem Leben Hausaufgabe vergessen. Oh, Scheiße. Entschuldigung.
Ich habe mir diesmal Mühe gegeben.
Oh, ich krieg jetzt so eine Revanche-Hausaufgabe, weil ich dich letzte Mal...
Nein, ich habe mir 3 Hausaufgaben ausgesucht und du darfst jetzt wählen, welche du haben willst, aber nicht indem ich dir sage, was es ist, sondern indem du dich entscheidest für...
Für eine Zahl.
Essen.
Ah.
Kriminelle oder Tiere.
Ist das toll.
Ja.
Stefan, my love. Girl, sorry, ich muss auch wieder aufhören, damit ich bin nur noch, ich habe nur noch so Drag-Sprache drauf.
Hast du dir
aber
noch nicht so anmerken lassen?
Naja, ich, die, naja, aber, ja. Oh, ist das toll, Stefan. Ne? Da, und kann ich dann eins für dich aussuchen? Kann ja, ich eine abhaben für dich?
Ja, das, ja.
Dankeschön. Was essen Tiere?
Und Kriminelle.
Und das Genre darf ich nicht erfragen, ne? Darf ich, ist Kriminelle ein Krimi oder? Okay. Dann nehme ich, glaube ich, Kriminelle. Das finde ich immer gut.
Okay.
Also, was ist das? Oh nein. Ich hätte essen sollen.
Du hast dich entschieden für Posh's Criminals. Ich weiß schon nicht, wie man das aussprechen soll. Posh's Criminals. Das ist dieser Posh ist dieser, ich habe jetzt den Vornamen vergessen, so ein Staatsanwalt. Der spielt so bei diversen Scripted Realities in RTL, hat der immer den Staatsanwalt Posh ermittelt oder sowas. Und der trifft jetzt echte Kriminelle und wird mit der echten Brutalität
konfrontiert. Das wird so losen. Ich habe so viel harten Scheiß schon gesehen, dass ich es richtig hassen werde.
Das wird ganz schlimm sein.
Ich wette, die machen Ketchup statt Blut und so. Duh.
Aber das sind echte...
Ja, da werden noch Sachen nachgestellt werden. Die Deutschen spielen ja immer Szenen.
Wenn ich den Pressetext richtig verstanden habe, ist das auch total gefährlich, dass der die da besucht hat im Gefängnis und sowas.
Wow, das klingt richtig gut. Ja. Wann kommt das?
Was? Auf D-Max läuft das Dienstag um 22.15 Uhr.
Ich glaube, das haben wir... Ach nee, das kann man ja online auch gucken, ne?
Ja.
D-Max Dienstag, also heute?
Ja.
Ja. Cool. Oh, ist das eine coole Art, Hausaufgabe zu verteilen.
Bin ich gut.
Das gefällt mir gut.
Voll der Profi.
Darf ich die mir jetzt eins... Oder möchtest du dir, weil ich so schlecht war... Dann so, was war Essen und Tiere?
Ja.
Tiere habe ich, habe ja schon mehrere hundert Dokus gekriegt. Ich sage Essen.
Okay.
Was ist das?
Dann darf ich gucken auf Kabel 1. Du erinnerst dich an diese, wie hieß diese Kabel 1 Geschichte, die du gucken musstest vor 4 Folgen oder
ja,
so?
Ja, die Bastelhaushandwerker.
Gebastelt, gesiegt,
gut gekloppt, geköppelt.
Ja. Das ist jetzt das gleiche aber mit Kochen. Heißt gekauft, gekocht, gewonnen.
Ist das nicht einfach wie das perfekte Dinner?
Nee, die gucken mit versteckter Kamera im Supermarkt Leuten zu, was sie einkaufen. Und dann entscheidet sich der Profikoch und sagt, das, was der gekauft hat, ist super. Und dann gehen sie mit dem nach Hause und haben eine Stunde Zeit oder sowas mit dem, was da gekauft wurde, irgendwas zu essen zu kochen.
Danke, dass ich einen von deinen Hausaufgaben abhaben darf. Und Entschuldigung, dass ich vergessen habe, eine vorzubereiten. Du bist ein freundlicher Mann, ich hab dich lieb.
Ist okay, das kommt auf Kabel 1, 17:55 Uhr, das schaue ich mir dann jetzt
wir
an. Das dritte wäre gewesen Super Pets auf Sat 1, die Show, wo Tiere
ich, da haben
mit Jorge González und Christoph Maria Herbst.
Glück gehabt.
Ne?
Glück gehabt. Wir haben heute 70 Minuten gemacht, aber weil die letzte zu professionell und zu kurz war und ich hatte einen wahnsinnigen Spaß. Lass uns rausgehen mit einem von Herzen kommenden Sashay Away.